Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Plattenkränzchen. Ihr habt richtig gehört, wir sind aus dem Sommerschlaf erwacht. Ihr hört schon, Robert ist natürlich auch wieder am Start.
Hallo alle zusammen und es war tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit, die von, ich glaube, für alle sehr komischen Wochen und Monaten geprägt war, aber wir haben uns jetzt nichtsdestotrotz mal überlegt, es muss weitergehen, also setzen wir uns mal zusammen.
Vor allem haben wir auch Bock, dass es weitergeht. Es muss ja nicht nur, es soll ja weitergehen. Ich muss ja sagen, mein Highlight ist jetzt schon, dass wir heute zum ersten Mal das Studio in mein Zimmer verlegt haben. Das heißt auch gleichzeitig, dass ich zum ersten Mal bequem sitzen darf. Weil drüben bei Robert waren wir ja sonst immer am Schreibtisch und er saß immer so richtig schön gemütlich auf seinem Chefsessel und ich hing da irgendwie in ganz furchtbarer Körperhaltung, weil mein Stuhl viel zu hoch war, der Tisch viel zu niedrig. Aber das ist auch das Positive an Corona. Dadurch, dass ich seit März im Homeoffice bin, habe ich mir einen Schreibtisch mit wunderbaren Stühlen zugelegt.
Ja, man professionalisiert sich das dann nach einer Weile irgendwie, ne? Dass man auch so das Gefühl hat, ich muss das jetzt machen, weil sonst kann ich in 3 Monaten nicht mehr laufen und nicht mehr sitzen.
Das ist richtig, ja. Ich habe ja vorher so von der Couch mit dem Couchtisch gearbeitet. Katastrophe, sage ich euch. Aber gleich zu Anfang will ich schon mal vorwegnehmen, dass wir keine Versprechungen machen wollen, dass jetzt wieder alle 2 Wochen regelmäßig ein Podcast kommt. Denn sowohl für Social Media als auch für den Podcast geht bei mir, dass ich mir nicht diesen Druck machen möchte. Also ich möchte Bock haben, wieder mit dir aufzunehmen, so wie jetzt. Ich bin super aufgeregt, als wäre es das erste Mal. Ich habe richtig, richtig großen Bock und eben nicht so dieses, oh, wir müssen wieder aufnehmen. Oh, was machen wir dann jetzt eigentlich? Und damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Es soll nämlich um das Thema mentale Gesundheit in der Musikbranche gehen.
Ich glaube, mentale Gesundheit als solche ist ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wie schon gesagt, was man sich umso mehr irgendwie bewusst machen muss, ne? Dass man sich mal überlegt, hey, wie geht's mir eigentlich mit der ganzen Situation, wie sie gerade ist und das, was jetzt vielleicht in den nächsten Monaten auch noch kommt. Also ich, um dieses böse Wort einmal in den Mund zu nehmen, Corona hat uns ja allen doch einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht auf vielfältige Art und Weise. Aber wie ist es dir in den letzten Monaten überhaupt damit ergangen? Also ist jetzt schon einiges passiert. Wie du schon gesagt hast, die Pause war für uns auch ein Stück weit notwendig, um ja auch so ein bisschen Abstand erstmal noch zu kriegen. Aber wie war es für dich so?
Ja, zum einen, ja, war die Pause irgendwie notwendig, das sagst du schon richtig. Ich muss dazu aber auch sagen, dass bei mir privat so viel los war. Ja, ich rede hier eher von Tiefen als von Höhen. Also es war jetzt nicht der beste Sommer meines Lebens, wo ich wirklich einfach auch gar keinen Kopf dafür hatte, um ehrlich zu sein. Und es gibt aber auch ganz viele tolle Dinge, die passiert sind, weil neben Musik ist natürlich auch meine große Leidenschaft Yoga. Also wer mir auf Instagram folgt, sollte das eventuell schon mal gesehen haben. Und ich habe jetzt tatsächlich mir einen ganz, ganz großen Wunsch erfüllt und eine Yogalehrerausbildung begonnen, die aktuell durch Corona auch hauptsächlich online funktioniert. Aber ich finde, das ist auch nochmal was Schönes, um eben nicht nur zu Hause zu arbeiten und zu Hause irgendwie ja auch seinen Feierabend zu verbringen, sondern auch sich seiner Leidenschaft ein bisschen hinzugeben. Jetzt kommen eh die Herbsttage, die Wintertage, wo man eh wieder viel mehr drin ist und kann das dann einfach super effektiv nutzen. Und das gibt mir auch ganz, 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 ganz viel. Ansonsten waren die letzten Monate ja geprägt von mal Höhen und immer versucht, das Positive an Corona zu sehen. Zum Beispiel, dass ich noch nie so viel Zeit mit meinem Hund hatte wie bisher. Und gleichzeitig aber natürlich auch extreme Tiefen. Also aktuell fehlen mir Konzerte so sehr, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass wir in der Regel Zeiten hatten, wo wir auf 2, 3 Konzerten pro Woche waren und jetzt seit März auf keinem einzigen, und das ist eben auch eins meiner größten Hobbys, auf Konzerte zu gehen oder Festivals im Sommer. Mhm. Aber das ist auch echt beschwerend auf ganz, ganz hohem Niveau, denn wir haben ja auch ganz, ganz viele Freunde von uns in der Umgebung, die wirklich um ihre Existenz kämpfen, die ihre Jobs verloren haben, die nicht wissen eigentlich, wie sie ihre Miete zahlen sollen oder was auch immer. Und ja, es geht anderen Leuten sehr viel schlechter. Ich kann zumindest, obwohl ich in der Musikbranche arbeite, ich kann noch arbeiten.
Ja, man weiß ja vor allem auch nicht, wie lange das noch andauert, ne? Also gerade alle, die so in der Veranstaltungsbranche sind, die irgendwie was mit Live-Spielen zu tun haben, da irgendwie in so einem Kosmos drin stecken, wo viele Menschen eben hingehen, um sich so ein Stück weit was Kulturelles abzuholen. da ist es ja wirklich am schwierigsten. Also da ist ja gar nicht klar, wann das mal wieder stattfinden kann in einer normalen Art und Weise. Und vor allem auch nicht in der Größe und Dimension, wie es vorher der Fall war.
Ja, das Schlimme ist halt auch, ich meine, die komplette Kulturbranche hat zu tun, aber Theater oder Kino, also das funktioniert ja gerade wieder mit bestimmten Auflagen natürlich. Aber ich meine, ihr selbst hattet ja auch mit Berlin Syndrome eine Tour geplant und das lohnt sich einfach nicht, diese Clubs zu buchen, wenn man sich an alle Regeln halten möchte, was wir natürlich tun wollen, was ihr auch tun wollt als Band. Ja, dann gehst du einfach da auch mit einem Minus raus und es lohnt sich gar nicht für dich, überhaupt dieses Konzert zu spielen.
Und es ist auch trotzdem irgendwo ein kleines bisschen ein Stück weit schlechtes Gewissen, was dazu gehört, weil es ist ja einfach kein Geheimnis, dass ja einfach in solchen Clubs und Venues da auch nicht unbedingt immer die besten Voraussetzungen dafür herrschen. Also ich glaube, viele könnten gar nicht so eine Abstandsregelung einführen, weil die Clubs auch dann eher klein sind schon von Natur aus und da willst du halt auch nicht bei so steigenden Zahlen derjenige sein, der irgendwie auf der Bühne steht und dann dazu irgendwie beiträgt, dass es sich noch weiter ausdehnt. Also das ist halt irgendwie kein gutes Gefühl, es fühlt sich nicht richtig an, das zu machen und auf der anderen Seite ist ja diese ganze Bewegung, die es am Anfang von Corona gab, mit den Online-Konzerten schon ein kleiner Ersatz, aber auf jeden Fall auch nicht das Gleiche und hält langfristig auch auf jeden Fall nicht den Kopf dafür hin, würde ich sagen.
Bevor wir jetzt dazu kommen, wie es dir eigentlich geht, weil wir sind jetzt schon so mitten im Gespräch, fällt mir genau zu dem Thema noch was ein. Es gibt nämlich eine ganz große Veränderung, wo ich wirklich eine Chance sehe, auch für Musiker, nämlich, dass man jetzt in der Lage ist, auf Facebook, die haben ein neues Feature ausgerollt, was ich total nice finde, dass du nämlich Veranstaltungen planen kannst, zum Beispiel Konzerte oder Workshops oder was auch immer, wofür du auch Geld einnehmen kannst. Das ist richtig nice, finde ich, weil vorher, es ist ja kein richtiger Ersatz. Klar, du kannst als Musiker dann mal endlich wieder ein bisschen Mucke machen in deinem Wohnzimmer für andere Leute, aber am Ende kommt ja trotzdem nichts für dich bei rum. So, und du gehst leer aus, wenn du kein Geld damit verdienen kannst, weil alles, was online stattfindet, ist natürlich for free.
Na gut, aber dann, also klar, bei Facebook ist das die eine Sache, aber das gab es ja vorher im Endeffekt auch schon, ne, über so Plattformen, wo man dann sowas anbieten hätte können für
Absolut.
Einen kleinen Opulus. Aber ich meine, schön, dass Facebook das dann mitzieht, aber nachdem wir alle The Social Dilemma gesehen haben in den letzten Monaten, Wochen beziehungsweise...
Ich hoffe, wir haben das alle gesehen. Wer es nicht gesehen hat, sollte es unbedingt tun. The Social Dilemma, eine Dokumentation über Social Media auf Netflix. Verfügbar. Sternchen, das ist keine bezahlte Produktplatzierung.
Sondern eine Empfehlung für eine wirklich gute Dokumentation.
Ja, und ich muss auch sagen, ich hatte danach so auch so eine kleine Lebenskrise, weil ich Teil der Maschinerie bin mit meinem Job. Ich arbeite mit Facebook, Instagram und Co. Ich mache digitales Marketing für Musiker. Und ja, ihr habt ja auch immer so eure Witze gemacht. Ja, du machst Leute zu Fans von Musikern, die sie sonst eigentlich nicht gehört haben. Also ich bin schuld daran und beeinflusse Menschen. Aber um jetzt nochmal dazu zurückzukommen, wie ist es dir ergangen?
Schwieriges Jahr bisher insgesamt. Also es war, ich will da jetzt auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil es auch immer noch ein gewissermaßen aktuelles Thema ist. Gab eine sehr schwierige Phase Anfang des Jahres, auch pünktlich zum Start von Corona. Während Corona ist dann natürlich alles ziemlich eingeschlafen. Also ich konnte nicht wirklich draußen was machen, nicht unterwegs sein. Und ja, das war halt eigentlich bis hierher ein ziemlich verlorenes Jahr, müsste ich ehrlicherweise sagen. Und ich hoffe, dass es jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen besser wird, also dadurch, dass sich meine persönlichen Verhältnisse wieder ein bisschen verbessert haben. Aber insgesamt sehe ich es eigentlich eher kommen, dass wir weiter in so einer Einschränkung leben müssen. Und was mir genauso wie dir auch am allermeisten fehlt, ist so das ganze Konzertding, dass man auf Live-Konzerte gehen kann, Konzerte spielen kann vor allem auch, mit einem guten Gewissen. Aber ja, wie gesagt, da hilft nichts, dass man sich dann in Selbstmitleid irgendwie badet, sondern muss halt schauen, dass man dann irgendwie was draus macht. Und es ist nicht immer einfach, dann den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, hey, wir machen jetzt dann weiter auch als Band, schreiben fleißig Songs und so. Da muss man sich, glaube ich, jetzt mittlerweile schon ganz andere Strategien überlegen, wie man das dann auch an die Leute kriegt, ne? Und sich damit abfinden, dass Live-Spielen, wie gesagt, erstmal nicht das große Ziel ist, sondern es erstmal darum geht, dann Musik weiterzumachen, was für uns auch nicht schlecht ist, weil wir sowieso ein bisschen Druck rausnehmen wollen aus der ganzen Geschichte und ja, uns dann einfach die Zeit nehmen. Genau wie mit Podcasts eigentlich auch, ne? Self-Care und ein bisschen darauf achten, dass man selbst glücklich ist mit dem, was man tut.
Wo du es jetzt auch gerade angesprochen hast, ich glaube, alle unsere Hörer, die dich kennen und die Band Berlin Syndrome kennen, fragen sich bestimmt auch, wie ist denn der aktuelle Stand bei euch?
Naja, uns gibt's noch, also unverändert, aber wie gesagt, das war jetzt einfach eine Zeit, wo wir aus vielerlei Hinsicht auch drauf gucken mussten, wie es so funktioniert, auch weil natürlich dann ein paar von uns jobtechnisch nicht so ganz gut dran waren zu der Phase, ne? Aber das ist genau das, was ich gerade meinte, einfach ein bisschen Musik weiterschreiben, gucken, dass wir jetzt unseren Weg nochmal ein bisschen neu definieren und schauen, wie wir dann mit der Situation umgehen, dass wir eben erstmal nicht live spielen können, aber mehr kann ich da jetzt auch nicht zu revealen.
Ich hoffe, du hältst uns auf jeden Fall auf dem Laufenden, was bei euch passiert. Kommen wir doch mal zu unserem großen Thema. So, es soll heute um die mentale Gesundheit in der Musikbranche gehen. Es ist aber natürlich, glaube ich, für uns alle klar, dass Depressionen und alle damit verwandten Krankheiten natürlich auch schon vor Corona bestanden haben und natürlich auch außerhalb der Musikbranche bestehen. Gerade bei ganz, ganz vielen kreativen Berufen ist das, glaube ich, der Fall. Ja, weil man eben seine Leidenschaft umsetzt und für die Leidenschaft arbeitet man ja auch sehr gerne sehr viel. Aber natürlich auch in ganz anderen Bereichen, wo es jetzt nicht um Leidenschaft und Kreativsein geht, wissen wir, dass die Arbeitsbedingungen nicht immer so grandios sind. Und ich kann da auch einfach mal so offen sprechen, dass ich einfach letztes Jahr, bevor ich meinen Job gewechselt habe, auch an einem absoluten Tiefpunkt angelangt bin. Und das, obwohl ich mich sehr, sehr viel mit dieser Materie auseinandersetze und es eigentlich hätte besser wissen müssen und auch in der Lage bin, Vorzeichen zu erkennen. Ich muss jetzt sagen, ich hatte keine starke Depression, die über Monate irgendwie angehalten hat, aber ich weiß, ich war ganz, 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 ganz kurz davor. Mein Körper hat mir sehr viele Warnsignale gesendet, so bis hierhin und nicht weiter. Und das ist schon erschreckend. Also vor allem, wenn der Körper eben reagiert auf das, was eigentlich in deinem Kopf passiert. Und es ist absolut nicht einfach, da irgendwie rauszukommen oder einfach für sich selbst Mittel und Wege zu finden, was man tun kann.
Und ist das dann der Auslöser gewesen, weshalb du gesagt hast, das ist ein Thema, über das ich mal sprechen will? Oder wie bist du jetzt überhaupt auf diesen Aspekt gekommen, Mental Health?
Generell ist es ein Thema, was mich ja privat sehr umgibt. Also ich habe einfach schon die tiefsten Abgründe dieser Krankheit gesehen, nicht unbedingt bei mir. Aber ich habe gesehen, wie weit es gehen kann und beschäftige mich darum echt ganz, ganz viel mit dem Thema Achtsamkeit, damit es mir einfach selbst nicht passiert. Gleichzeitig ist es aber auch ein Thema, was endlich mehr in den Vordergrund rückt, also wo endlich mal ein bisschen drüber gesprochen werden kann und auch gesprochen werden sollte. Und es ist eben auch in unserem Bezug auf die Musikbranche ein riesiges Thema und ich glaube, es ist jetzt noch größeres Thema geworden. Ich war vor 2 Wochen ungefähr bei meiner Ärztin und die hat etwas gesagt, das hat mich so ein bisschen auf das Thema gebracht. Sie meinte, sie hatte noch nie so viele Patienten wie momentan, die wegen Erschöpfung zu ihr kommen. Nicht unbedingt wegen Erschöpfung, weil die so mega viel arbeiten, sondern wegen Erschöpfung aufgrund der ganzen unsicheren Situation.
Und du selber jetzt im Umgang mit Musik, wenn wir das mal von der Seite aufdrehen und sagen, wie gehst du denn mit Musik um, um dich vielleicht mental ein bisschen fitter zu halten?
Ich glaube, ich bin da echt nicht das beste Beispiel, weil wenn ich so richtig sad bin, dann höre ich die traurigste Musik der Welt, wo man auch, glaube ich, am liebsten aus dem Fenster springen möchte. Darum kann ich das echt nicht gut beantworten. Ich weiß nicht, wie machst du das denn?
Auch so, aber ich finde das total legitim. Also wenn man einfach eine scheiß Laune hat und dann Songs hört, die das vielleicht ein bisschen verstärken können, damit man das mal los wird, ist auch das, was ich dann mache in dem Moment. Weil bringt mir nichts in den meisten Fällen, wenn ich dann versuche, da was Positives zu hören oder Songs, die total, ja, so, ala, die Welt ist toll. Das passt dann halt für den Moment auch nicht. Und deswegen, ich nutze Musik eigentlich meistens eher dafür, um das zu verstärken, wie es mir geht, um dann schneller sozusagen auch am Tiefpunkt angekommen zu sein, um dann da auch schneller wieder rauszukommen irgendwie. Also ich kann das dann so ein Stück weit mit einer Playlist vielleicht auch steuern, dass ich am Anfang da die traurigsten Songs der Welt reinhaue und dann kommen nach und nach immer mehr welche, die ja das einfach in eine andere Richtung drehen können. Das klappt schon.
Das ist auf jeden Fall was ich auch für mich selbst gelernt habe. Es rauszulassen hilft mehr, als es zu verdrängen. Also ich wurde so erzogen, wenn es mir schlecht ging und ich geweint habe, hieß es immer, hör auf zu weinen oder wein doch nicht oder ist da alles nicht so schlimm. In dem Moment fühlte sich für mich aber schlimm an und das zu verdrängen hilft einfach nicht, weil manchmal ist es so befreiend, einfach zu weinen und ich sage das jetzt ja auch mal so, ich habe in den letzten Monaten sehr, sehr viel geweint und lasse es auch immer mehr raus und dann ist aber auch irgendwie wieder gut. Also es ist ganz normal, dass es mal düstere Tage gibt und mal gibt es hellere Tage und man muss es einfach akzeptieren und annehmen. Man kann nicht dagegen ankämpfen, weil das auch nochmal viel mehr Energie aufwendet, dann die Stimmung hochzuziehen oder so zu tun, als wäre alles total toll.
Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, da manchmal sich dem zu öffnen. Also selbst wenn man jetzt nicht nur so eine beschissene Laune hat, trotzdem mal einen traurigen Song zu hören, kann ja auch nicht schaden, um nochmal ein bisschen runterzufahren zum Beispiel. Ne? Also ich würde gar nicht sagen, dass man mit Musik schlecht umgeht, wenn man damit seine Gefühle verstärkt. Und so, man muss ja mit Musik nicht immer das verdrängen, was man gerade eigentlich denkt. Das klappt, glaube ich, sowieso nicht.
Aber wie geht's denn dir jetzt mal wirklich als Musiker damit? Ich habe nämlich eine Studie gefunden aus den UK, die, also bei der rauskam, es war eine Studie, da haben knapp 2000 Leute dran teilgenommen und bei der kam raus, dass Musiker ein größeres Risiko haben, an Depressionen und Angststörungen zu leiden. Und Gründe für diese Gefährdung sind natürlich auch die permanente Belastung, die in der Regel auch immer ja unsichere ökonomische Perspektive oder die fehlende Anerkennung. Und vor allem MusikerInnen und MitarbeiterInnen in der Musikindustrie erkranken überdurchschnittlich häufig an Depressionen.
Mhm. Das ist schwer zu sagen, glaube ich. Also eine dunkle Phase wegen der Band gab es so, denke ich, noch nicht. Also nicht so, dass ich da das Gefühl hatte, oh nein, um mich herum wird irgendwie alles dunkel. Es gibt sicherlich Erwartungen und Enttäuschungen, die damit einhergehen irgendwo. Aber ja, noch war es nicht der Punkt, dass ich sagen würde, ja krass, also die Band hat mich jetzt so weit runtergezogen, dass ich damit nicht mehr klarkam. Ne? Im Gegenteil, es ist eher das Element, was einem immer nochmal Kraft gibt, wo man merkt, hey, das ist eigentlich das, was richtig viel Spaß macht, egal was für Scheiße um dich herum gerade vielleicht passiert und kann dich dann eben auch aus so einem Loch wieder rausziehen auf der anderen Seite. Und das ist für mich dann eher der Weg in der Vergangenheit gewesen. Und selbst die Zeiten, wo wir zum Beispiel uns Ziele stecken, das dann nicht schaffen oder das nicht den gewünschten Erfolg hat, weil man sich denkt, oh, jetzt schreiben wir ein Album und das wird auf jeden Fall cool werden und da kommen bestimmt nochmal ein paar Leute dazu, die uns dann mögen. Und am Ende passiert vielleicht doch nicht so viel, wie man sich das erhofft hat. Damit muss man, glaube ich, einfach leben. Und wenn man nicht in der Erwartung rangeht, dass das so passieren kann, dann kann es, glaube ich, ein Risiko sein, eine große Gefahr sein, dass man daran auch zerbricht, weil man sich denkt, geil, das, was wir machen, ist so perfekt und es ist so nice. Und am Ende interessiert es keine Sau. Und dann ist man ja down und denkt sich, warum eigentlich? Mache ich das falsch? Und kann ich das überhaupt? Und macht sich Zweifel. Aber da bin ich zum Glück noch nicht angekommen.
Ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, da hast du immer gesagt, in einem Jahr geht's los. Ich fühl's, ja. In einem Jahr.
Ja, und für die Verhältnisse war das ja auch so. Also im Vergleich zu den Bands, die ich vorher hatte, war das auch schon eine krasse Sache. Es ist jetzt ja nicht, oder Erfolg ist ja nicht daran gemessen, dass man im Stadion für 50.000 Leuten spielt, sondern auch daran, dass ich hier in Berlin in meinem Lieblingsclub dreimal schon gespielt habe in der Zwischenzeit und so. Das sind ja dann auch Steps, wo ich sagen würde, das ging schon los. Also kein Zweifel.
Das finde ich aber eine richtig gute Einstellung, sich auch irgendwie darauf zu fokussieren, was ist denn eigentlich schon Gutes passiert? Also nicht zu sehen, was nicht passiert, sondern zu sehen, was ist schon Gutes passiert. Ich glaube, für Musiker und Musikerinnen gibt es verschiedene Szenarien. Das eine hast du jetzt schon beschrieben, man ist irgendwie Newcomer und man will es unbedingt schaffen. Also mit unbedingt schaffen meine ich jetzt nicht auch irgendwelche krassen Stadien auszuverkaufen, sondern wirklich irgendwie von der Musik und deiner Leidenschaft leben zu können. Das war ja bestimmt auch eigentlich immer oder ist es vielleicht noch dein Traum?
Also klar wäre das schön, wenn das so kommt und wenn man die Möglichkeit hat, es zu machen. Und man sagt das immer so, wenn es so kommt, dann wäre das toll. Auf der anderen Seite ist mir auch sehr bewusst, dass man selbst was dazu machen muss, damit es dazu kommt. Aber da bin ich auch ehrlich genug zu sagen, wir sind jetzt nicht die strebsamste Band, die 100% jeden Tag gibt, sondern wir handhaben das halt so ein bisschen wie, wenn wir kreativ sind, dann machen wir was draus und wenn es eine Phase gibt, wo es nicht passiert, dann müssen wir das halt leider auch in Kauf nehmen, weil dafür sind wir einfach 5 Leute und wenn nicht alle den Kopf dafür haben, gemeinsam an so Sachen zu schreiben oder an dem weiteren Weg zu basteln, dann muss man das halt irgendwie auch akzeptieren meistens.
Ich habe dazu gerade eine sehr, sehr gute Doku angefangen. Ich bin erst bei der ersten Folge auch wieder auf Netflix. Sternchen, keine bezahlte Produktplatzierung. Und zwar geht es da um den Künstler Voltaire, was ja anfangs mal eine Band war. Vielleicht kennen den einige von euch noch. War mal irgendwie so vor, ja, ich würde sagen 10 Jahren, 15 Jahren, haben alle in der Branche gesagt, das ist das nächste große deutsche Ding.
Wann? Vor 10 Jahren oder 15 Jahren? Oder
ja, so? Also es gab auf jeden Fall noch Viva.
Ich glaube, ich habe von Voltaire noch nie was gehört.
Ja, ich kannte es tatsächlich. Die Doku heißt Wie ein Fremder. Ich kannte die Musik von damals noch, aber es war halt so, ja, irgendwann waren die halt weg vom Fenster. Und ich glaube, das Problem ist auch, was wahrscheinlich viele Newcomer erleben, dass du ja auch ein paar Wegbegleiter hast. Bei denen war das dann auch der erste Labelvertrag. Und das Label sagt dir, boah, das wird jetzt ein riesen Ding. Und auch verschiedenste Pressestimmen, die immer schreiben, das ist das nächste Ding. Und dann wird das erste Album nicht so erfolgreich und dein Label lässt dich fallen. Wie machst du dann weiter? Wie findest du die Kraft?
Ich glaube, das ist schon eine Scheißerfahrung, ja. Also gerade wenn du erzählt bekommst, ja, ja, wir kennen ja das Business und das wird auf jeden Fall funktionieren und das dann irgendwie nicht funktioniert. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Downer im ersten Moment. Ja, definitiv.
Ich glaube auch gerade in der heutigen Zeit darf man sowas einfach nicht mehr versprechen. Also ich arbeite in der Musikbranche und ich weiß auch, dass wir alles geben, um unsere Künstler an den Start zu kriegen. Aber am Ende ist es ja auch so wie mit Influencern zum Beispiel oder Social Media. So, du brauchst irgendwie ein Ding, das durch Zufall viral geht. Ich fand das ja früher in meiner Agentur so geil, wenn die Kunden meinten, ja, wir brauchen jetzt einen viralen Post. Ja, okay, kann man sich kaufen? Nee, kann man nicht. Das ist nämlich so ein Momentum. Das ist vielleicht, dass eine Person deinen Beitrag teilt und dadurch geht es dann mega ab. So. Das kann man einfach nicht so richtig planen. Und so ist es ja in der Musik auch. Also klar, du kannst, also wir kennen ja auch Künstler, die super krass sind. Das Wichtigste ist eben auch, dran zu bleiben, fleißig zu sein, zu üben, zu üben, zu üben, zu networken, hart zu arbeiten. Also nur mit Talent geht's eben nicht. Du musst wirklich hart arbeiten. Das ist nämlich auch das Problem, weil du dann wahrscheinlich rund um die Uhr arbeitest. Trotzdem kennen wir Leute, die richtig krass sind, die richtig, richtig gut sind, super fleißig sind und es einfach nicht schaffen. Obwohl man denkt, diese Platte müsste doch jetzt durch die Decke gehen. Also mit nicht schaffen meine ich auch nicht, dass niemand die kennt. So, die haben dann auch schon so ihren Kosmos, wo sie irgendwie berühmt sind oder wo Leute auf die aufmerksam werden, aber eben nicht über diese Ebene hinaus, dass du dich auch mal kurz zurücklehnen könntest, weil das Bankkonto gut aussieht oder weil alles irgendwie läuft.
Was ich da in Anknüpfung noch ein bisschen spannender finde, ist sogar die Frage, inwiefern kann der Künstler dann überhaupt, wie soll ich sagen, darauf Einfluss nehmen, wie es ihm damit geht. Also wenn du jetzt ein Album schreibst und das Label sagt, ja, es hat jetzt doch nicht so funktioniert, finde ich ja irgendwie nicht so geil, wir müssen das jetzt mal sein lassen, dass du als Künstler dann nicht dazu gebracht wirst, nochmal eine Platte rauszubringen mit einem etwas angepassteren Stil, der dann vielleicht doch ein bisschen besser funktioniert auf dem Markt, sondern sagst, okay, fuck it, ich mache jetzt einfach die Mucke, auf die ich wirklich Bock habe und lass diesen ganzen, ja, Sales-Quatsch mal weg und überleg mir halt nicht, was jetzt für ein geiles Riff da die beste Hook ist und der beste Ohrwurm ist fürs Radio, sondern schreib halt einfach Songs so, wie sie mir gerade aus dem Herzen kommen irgendwo, ne?
Wir sehen es ja auch, keine Ahnung, bei Giant Rooks zum Beispiel, früher die richtig krasse Indie-Band, richtig geile Musik gemacht, haben jetzt Labelvertrag, also haben schon länger einen Labelvertrag, aber du merkst, es wird immer poppiger und immer massentauglicher, was die machen. Man kann es aber nicht immer alles aufs Label schieben, weil ich denke, es kommt auf einen selbst an. Es gibt Leute, die schreiben bewusst Songs, die bewusst die typische Akkordfolge haben und diesen typischen Aufbau haben. Es gibt ja auch Studien dazu, dass das einfach von Konsumenten und Konsumentinnen anders aufgenommen wird. Also wenn der Song so aufgebaut ist, dass sich da schnell was wiederholt oder dass es irgendwie ähnlich klingt wie etwas, was du schon kennst, dann reagiert das Gehirn einfach ganz anders auf etwas super Verfrickeltes, außer du stehst halt einfach da drauf. Wir stehen halt auf verfrickelte Musik. Also ich mag eben diese einfache Musik nicht. Aber es ist ja auch dieser Unterschied. Bist du ein Künstler, der eben genau darauf abzielt oder auch einfach super gerne Popmusik macht? Kann ja auch sein. Oder bist du jemand, der super arzi-fazi ist und da die krassesten Songs und Tempowechsel und instrumentale Parts und keine Ahnung mit einbaust? Ihr habt natürlich einen super hohen künstlerischen Anspruch, so wie ihr in dieser Formation zusammengekommen seid. Deshalb redest du das ja auch immer gern, glaube ich, so ein bisschen schlecht.
Absolut nicht, das meine ich gar nicht. Es ist ja auch völlig unabhängig davon, was derjenige macht, sondern eher die Frage, kann er das machen, was er machen möchte? Um sozusagen sich dabei auch wohlzufühlen, damit auch wohlzufühlen. Und das wäre mal eine interessante Frage. Ich will auch gar nicht zum Vorwurf machen, dass das nicht möglich ist, dass alle Künstler, die heute Erfolg haben, nicht glücklich sind mit dem, was sie machen, auf gar keinen Fall. Nur, ob das sozusagen immer der initiale Weg gewesen wäre, so wenn man jetzt nicht mit dem großen Label zusammengearbeitet hätte, wenn man nicht darauf angewiesen ist, dass plötzlich Plattenverkäufe reinkommen, weil du zum Beispiel ein wirtschaftliches kleines Unternehmen dahinter stehen hast und riesige Teams, die das für dich machen, die darauf angewiesen sind, dass du wirtschaftlichen Erfolg auch hast.
Ich glaube, und das ist jetzt eine These von mir, ja. Ich glaube, es ist einfacher geworden, das zu machen, was du machen möchtest, weil zum einen warst du früher an ein Label gebunden, also wir reden jetzt hier von ganz, ganz früher, warst du an ein Label gebunden, um überhaupt Musik rausbringen zu können. Oder du musstest halt Kohle auf Tasche haben, um etwas im Studio aufzunehmen, produzieren zu lassen, mixen zu lassen und auch die Materialkosten einfach zu tragen. Heutzutage kann ja eigentlich jeder Depp, und das sehen wir auch auf YouTube, Mucke rausbringen und seine Musik irgendwie zugänglich machen. Macht ja auch irgendwie jeder zweite, dritte YouTuber mittlerweile nebenbei. Also es ist ja eigentlich, was das angeht, einfacher geworden, deine Musik rauszubringen. Das große Problem an der Sache ist, dass auf Social Media so viel passiert. Du die ganze Zeit bombardiert wirst von Informationen, von Bildern, von Musik, von Videos. Du wirst die ganze Zeit bombardiert. Dadurch sinkt ja auch die Aufmerksamkeitsspanne. Und darum musst du als Musiker irgendwas schaffen, was die Leute anzieht und was die Leute auf deinem Song kleben lassen bleibt. Kleben bleibt lassen, keine Ahnung. Und eben aber auch, dass sie vielleicht auf deinem Kanal bleiben und weiterhören. So, und das ist einfach genau dieses Thema, was ich meinte mit viral. So, du kannst es irgendwie, glaube ich, nicht so richtig planen. Du kannst einfach nur machen, machen, machen. Und ja, da sind wir schon wieder beim Problem. Machen, machen, machen. Keine Pause. Ich habe letztens ein Interview von der Musikerin Lea gesehen, die meinte, sie ballert 10 Monate durch und gönnt sich immer 2 Monate Pause. Ich denke, ja, 2 Monate klingt ja erstmal viel, aber 10 Monate durcharbeiten, da wäre ich, glaube ich, schon 3-mal umgekippt.
Ja, zumal es ja eben nicht nur der Standard 9-to-5-Job ist, sondern da hängt ja so viel mehr dahinter. Ne? Du musst halt die ganze Zeit irgendwie liefern, also für dich selbst auch liefern, erreichbar sein, dich um deine Community kümmern, irgendwie Social Media machen. Und das sind auch so Seiten, die sind halt dazugekommen, die man damals nicht hatte. Wenn du damals in der Band warst, dann hast du Musik gemacht und hast ein paar Konzerte gespielt und ab und an mal ein Zeitungsinterview gegeben. Und heutzutage musst du halt eigentlich, oder zumindest ist das die Erwartungshaltung von vielen, dass du immer sichtbar bist auf Social Media, immer was postest und zwischendurch mal zeigst, was du gerade Tolles zu Hause machst und ein Offline-Konzert spielst irgendwie, also beziehungsweise ein Online-Konzert eher, dass du dann zu Hause in deinem Wohnzimmer mit einer Akustikgitarre einen Song runterschrubbst und so. Das sind so diese passiven Erwartungen, die halt auch wieder so einen Druck erzeugen, wo du denkst, ja, wenn du es nicht machst, dann bekommst du gleich wieder die Aussage, ach, da passiert ja gar nichts bei euch, so, ihr seid ja ganz schön lazy, ne, und nee, vielleicht gibt es auch einfach nichts Erzählenswertes, vielleicht gibt es auch einfach nichts, wo man sagt, ja, das ist jetzt was, das will ich teilen. Und es hat dann auch in dem Sinne nichts mit der Musik zwingend zu tun, ne, sondern ist halt einfach vielleicht gerade eine Phase von demjenigen Musiker oder Musikerin, die da einfach gerade nichts machen möchte, weil sie oder er in einer solchen Situation steckt. Ne? Und da wird halt viel geurteilt, glaube ich, von außen aufgrund der Nicht-Sichtbarkeit, weil heutzutage alles immer überall sichtbar sein muss und du immer irgendwie ein Gesicht zeigen musst und so. Und wenn du das nicht machst, dann verlieren die Leute einfach ganz krasses Interesse daran. Und das erzeugt halt auch diesen Druck, immer stattfinden zu müssen. Und das ist ja auch genau das, was so eine Doku wie The Social Dilemma immer ankreidet, dass man den Leuten das immer aufzwingt und immer sozusagen etwas liefert, um sie anzuteasen und zu sagen, guck doch mal wieder rein.
Das ist halt eine Diskussion, die ich gefühlt täglich führe. Weil natürlich ist es für sämtliche Musiker, Musikerinnen der absolute Pain, nebenbei auch noch eigentlich quasi Influencer zu sein, außer man ist jetzt ein Finn Kliman, der das irgendwie alles unter einen Hut kriegt und da irgendwie so ein Gespür für hat, das ganz von allein kommt und der ja sowieso 1000 Millionen Sachen macht und nicht vorrangig nur Musiker ist. So, du sagst, es gibt zum einen die Erwartungen, dass ihr die ganze Zeit präsent seid. Von meiner Seite heraus sind es nicht nur Erwartungen, es sind wirklich Dinge, die einen technischen Hintergrund haben. Nehmen wir jetzt mal an, so wie du sagst, ihr habt ein halbes Jahr nichts gepostet und ihr fangt jetzt wieder an. Euer Algorithmus ist sowas von im Keller. Ich weiß, das fuckt richtig ab. Mich fuckt das auch ab. Wenn ich mal keinen Bock habe, auf Instagram was zu posten, habe ich für mich gelernt, ich mache mir diesen Stress nicht mehr, ständig etwas zu posten und ziehe mich auch mal 1 oder 2 Wochen raus und merke da schon, wie mein Algorithmus im Keller ist und das einfach wirklich so ein Kraftakt ist, das eigentlich wieder aufbauen zu wollen oder zu müssen, was ja am Ende einfach nicht funktioniert. Und wenn du ein halbes Jahr raus bist, erreichst du nie im Leben die Leute, die dir schon folgen, sondern du musst wieder Geld in die Hand nehmen. Oh, jetzt wird hier gebohrt, das ist ja einfach wunderschön. Du musst einfach Geld in die Hand nehmen, um dir deine Reichweite wieder aufzubauen. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, ja, wer hat denn schon als Newcomer genug Geld, um Werbung zu schalten oder um ein Social-Media-Team zu engagieren? Aber ja, das ist natürlich ist es ein Negativaspekt, der auch bei The Social Dilemma betrachtet wird. Es ist totaler Druck und Stress. Oh scheiße, ich muss noch was posten. Oh mein Gott, ich muss noch was posten. Man muss da irgendwie für sich, glaube ich, einen Weg finden, dass es sich ganz natürlich anfühlt, dass man einfach mal, dass einer, ich meine, ihr seid zu fünft, das ist ja schon mal Luxus, so, du bist kein Solo-Künstler, dass einer von euch irgendwie mal immer Fotos oder Stories macht, so wie Proben heute wieder oder wir machen dies oder wir machen das. Und leider ist es natürlich durch Social Media und dadurch, dass Influencer die ganze Zeit ihr Privatleben zeigen, mittlerweile schon auch eine Erwartung, dass Musiker und Musikerinnen das auch machen müssen. Und ich weiß, dass damit viele ein Problem haben, weil viele haben zum Beispiel auch eine Familie und ein Familienleben und wollen ihre Familie nicht unbedingt auf ihrem Künstler-Account stattfinden lassen. Aber irgendwie ist das schon auch der Anspruch, weil es auf Social Media auf allen Profilen der Fall ist.
Auf der anderen Seite, es muss ja nicht mal an der Familie gekoppelt sein oder so, sondern es geht ja bei dem Musiker nicht darum, wer er als Mensch ist primär, sondern eigentlich um die Musik. Und klar, wenn man den Künstler dann kennenlernt, auf diese Art und Weise umso schöner, aber es ist halt nicht eben jeder der Typ dafür. So, ne? Das ist ja, ich sage ja auch nicht zu meinen Freunden, ihr müsst jetzt alle Instagram-Stories posten, weil ich wissen will, wie es euch geht. Und so würde ich mir das eigentlich auch bei Musikern vorstellen. Also so selten, wie ich mittlerweile bei Facebook bin und bei Instagram online bin, kriege ich das gar nicht mit, was die posten, die Bands, denen ich folge. Und es ist mir ehrlich gesagt noch kacklatte, was sie jetzt vor einer Stunde gemacht haben oder was sie jetzt gerade in dieser Sekunde in der Story hochladen. Ob sie in irgendeinem Café sitzen und dann da, keine Ahnung, an einem Strand chillen. So, das will ich gar nicht sehen, sondern dann würde ich lieber sehen wollen, wie sie zum Beispiel im Proberaum stehen und was machen, wenn was Cooles passiert, was mit der Musik irgendwie zusammenhängt. Und
das ist jetzt aber auch dein eigenes Konsumentenverhalten. Klar. Ich glaube, der Menschheit an sich ist zugrunde gelegt. Das war ja schon früher so. Wenn man jetzt mal so die krassen Fans betrachtet, die einfach wirklich so doll Fan von jemandem sind, und den einfach auch als Mensch interessant finden, ist ja oft einfach das, keine Ahnung, Teenie-Girl steht halt auf den YouTuber, der Musik macht und will mehr von dem wissen. Es gab ja schon früher Klatsch- und Tratsch-Zeitungen, auch über das Königshaus in Großbritannien und über irgendwelche Leute, die halt nur mal im öffentlichen Licht stehen.
Vollkommen richtig, aber das sind ja dann auch so Sachen, die Queen und Lady Di, die haben ja dann keine Insta-Stories von sich gepostet, was sie machen sollen.
Weil es da noch nicht gab.
Eben, das waren halt Paparazzi, die das gemacht haben und die Leute haben für sich entschieden, ein Privatleben zu führen und sind trotzdem deswegen erfolgreich. Also jetzt nicht Lady Di und so, ne, davon mal ab, aber die Musiker sind unabhängig von dem, was sie im Privaten sozusagen waren, erfolgreich gewesen. Und das meine ich aber, diesen Erwartungsdruck, den es einfach gibt, das finde ich unnötig. So, alle sagen heutzutage, ja, ich denke drüber nach, meine Social-Media-Accounts zu löschen, weil das alles so scheiße ist, was da passiert. Und auf der anderen Seite musst du als Band aber so eine Scheiße haben, damit du überhaupt irgendwie gesehen wirst. Und das ist das, was mich dann ein Stück weit stört, dass man nicht sagen kann, pass auf, es gibt zum Beispiel eine Website, die ist cool, da kannst du gucken, wenn du Fan bist, guckst du darauf, ob da was Neues passiert.
Ja, aber so funktioniert es halt nicht. Du kannst es halt nicht den Leuten selbst überlassen, dass sie rauskriegen, wann du was releast, sondern
richtig, ja.
Du musst halt Marketing dafür machen.
Klar, in dem Moment, wo dann auch was Relevantes da ist. Aber ich muss die Leute nicht mit meinem privaten Scheiß bullshitten, wenn ich nichts zu erzählen habe, was mit der Band zusammenhängt. So, also
das ist ja das aber, was ich ja gerade sage. Du musst irgendwie schon dauerhaft präsent sein und ich weiß, das ist wirklich ein Pain.
Aber nur aber des Algorithmus wegen. Und das ist
schon irgendwie, ja. Und
dem
deine Sichtbarkeit.
Ich mich einfach krass. So, da würde ich niemals sagen, ja klar, gerne, sondern immer sagen, ey, weißt du, fuck it, ob ich das jetzt mache oder nicht. Dann nehme ich in einem halben Jahr 500 Euro in die Hand auf eine Werbeanzeige und habe plötzlich den gleichen Effekt, wie wenn ich 5 Monate lang alle 3 Stunden eine Instagram-Story mache.
Das würde ich so nicht sagen, weil es geht natürlich nicht nur um die Sichtbarkeit an dieser Stelle, sondern es geht auch einfach darum, eine Fanbindung da zu haben. Ich nehme jetzt gerne einfach nochmal als Beispiel Finn Kliman. Der hat so eine krasse Fanbindung. Er wollte Musik machen und hat dafür einfach dieses Konzept erstellt. Ist ja auch so ein bisschen Crowdfunding-mäßig. Ihr müsst vorbestellen, dann wird nur so viel produziert. Mhm. Und weil er diese krasse Fanbindung aus all seinen anderen Tätigkeiten hatte, unterstützen die Fans dich ja auch. Also je mehr du deinen Fans gibst, desto mehr unterstützen die dich ja auch, wenn du sie gerade brauchst. Und das waren halt krasse Zahlen, die er da hervorrufen konnte, wie viele Leute sein Album, sein allererstes Album gekauft haben, ohne eigentlich zu wissen, was es wird. Nur weil sie zum Teil auch Bock hatten, ihn in dem, was er gerne tut, zu unterstützen.
Klar. Ja.
Und die hast du eben mit einer 500-Euro Werbeanzeige nicht. Klar, du erreichst die Leute trotzdem, mhm, aber du hast nicht diese krasse Bindung.
Vollkommen richtig. Aber die Leute, und das ist ja das Faszinierende, was wir auch sehen, die uns folgen, die wirklich auch hardcore an uns dranbleiben, die sind dann ja trotzdem da. Und da brauchst du auch nicht jeden Tag posten und nicht alle 2 Wochen posten, sondern die schreiben dann sogar nach 2 Monaten mal eine Instagram-Nachricht und sagen, hey, ist alles cool bei euch und so und gibt's mal wieder was Neues und interessieren sich dann in dem Moment dafür, so gesehen. Und bei einem Finn Kliman zum Beispiel ist es ja auch ein ganz anderer Schnack, weil der allein in so einem krassen Hof wohnt, wo er 100.000 Projekte irgendwie startet und einfach das leben kann, was er macht. Und in der Band in unserer Größenordnung, wo wir normale Jobs haben, die 8 Stunden am Tag stinklangweilig sind und dann nach Hause kommen, abends total fertig sind und dann vielleicht mal am Wochenende zusammensitzen und proben, dann ist diese eine Probe das Einzige, was man so wirklich ja schön zeigen kann. Jetzt können wir uns wieder drüber unterhalten, was sind so Inhalte, ne? Aber wie gesagt, das, was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist nur, auch das ist ein Aspekt von Mental Health, der da irgendwie auf verschiedene Art und Weise bedroht sein kann, weil man einfach diesen Druck spürt von außen, dass man was von sich preisgeben muss und dass man immer ein gewisses Bild von sich abgeben muss, dass es immer Spaß macht, in der Band zu sein, dass es immer cool ist, irgendwie was zu schreiben, dass die Proben immer super laufen und so, ist alles Bullshit. So, was meinst du, wie oft man dann als Band da steht und sich denkt, Alter, wir haben gerade 3 Stunden in die Tonne gekloppt, weil wir einfach nichts auf die Reihe bekommen haben und dann willst du diese Stimmung, die in dem Proberaum herrscht, mit Sicherheit auch nicht in der Insta-Story sehen. Und das ist halt diese Seite wiederum, wo man sich verkaufen lässt. Ja, klar, bei größeren Künstlern, die mit ihrer Musik schon diesen Punkt erreicht haben, sieht das alles gut aus. Aber bei denen, die das nicht erreicht haben, ist es nicht so. Du würdest ja in deiner Depression, wenn du auf der Arbeit fertig bist und da nicht mehr weitermachen kannst, keine Insta-Stories davon machen, wie du zu Hause heulend im Bett liegst, weißt du?
Ich finde, da geht ja auch gerade der Trend so hin und ich finde das auch gut, eben auf Social Media nicht nur zu zeigen, dass alles tippitoppi ist und das ist ja auch wieder das, was wieder die mentale Gesundheit von deinen Followern triggert. So, wenn die auch denken, Alter, die hat mega das geile Leben, warum hab ich das nicht? Und bei der läuft alles und bei der ist immer alles schön. Mhm. Sondern es gibt Leute, die auf Instagram weinen und ich finde das richtig, richtig gut, einfach auch mal die andere Seite zu zeigen. Und das ist ja auch eine Frage, ob man das vielleicht auch als Musiker thematisiert, so dass es auch mal scheiße läuft.
Absolut. Und inwiefern man das thematisieren muss, ist dann wiederum die andere Frage. Also ich zum Beispiel denke, ich habe nicht den Wunsch, 2000 Leute beeinflussen zu können, wie es ihnen geht, indem ich ihnen erzähle, wie ich mit meinen Problemen umgehe oder was für Probleme gerade in meinem Leben stattfinden, sondern das sind Sachen, die will ich einfach komplett aus der Öffentlichkeit fernhalten und dann auch genauso Privatmensch sein wie jeder andere und das nicht sozusagen zeigen müssen. Wenn man das von sich aus macht, ist das gut, weil dadurch gibt man ja den Leuten, die damit nicht umgehen können, auch ein Stück weit Hilfestellung sagt halt, hey, so kann es ja auch gehen, ne? Und ich habe jetzt einen Song geschrieben, der geht um den und den Zeitraum. So, hört euch den an, damit geht es euch vielleicht besser. Und ich mache übrigens noch das und das und das, um zusätzlich noch ein bisschen daraus zu kommen. Keine Ahnung. Damit hilft man ja Menschen. Aber das ist, wie gesagt, nichts, wo ich denke, das muss man machen. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher was schon sehr besonders ist, wenn man bereit ist, das zu tun. Wenn man mit sich selbst so weit im Reinen ist, dass man das seinen Fans dann auch zeigen will. Aber als Musiker finde ich, da sollte nicht so eine Erwartungshaltung dann gekoppelt sein, dass man sich immer nackig macht mit einem. Das machst du mit deiner Musik schon zu 150%. Jeder Song, den du schreibst, ist irgendwo ein kleiner Einblick in eine Seite von dir, die du eigentlich so wahrscheinlich nicht mal irgendwelchen Menschen zeigen kannst, weil es nicht möglich ist, das irgendwie in Worte zu fassen, was du mit Musik ausdrücken kannst. Und wenn das nicht reicht, um Menschen was zu geben, um durch schwierige Zeiten zu kommen, dann muss ich ehrlich sagen, ist mir das auch Latte, dann will ich gar nicht noch mehr geben müssen und zeigen müssen, hey, zusätzlich zu diesem traurigen Song, den ich geschrieben habe, zeige ich euch jetzt noch, wie ich 3 Tage dann heulend am Stück zu Hause saß und mir überlegt habe, wie die nächste Strophe lauten kann. So, das geht die Leute einfach nichts an, sondern sie sollen den Song als das nehmen, was ihnen hilft, auch durch eine Zeit durchzukommen. Und wenn er das nicht tut, dann hören sie ihn sich nicht an, dann ist es auch fein, weißt du?
Absolut. Wir stecken jetzt hier gerade immer noch so sehr in diesem ersten Szenario, dass ich jetzt auch mal ein bisschen weitergehen würde, weil ich glaube, wir könnten da noch Stunden drüber diskutieren, wie man vielleicht merkt. Es gibt ja dann einfach auch noch das Szenario, dass es Leute schon geschafft haben und ganz doll groß sind, dann aber auch unter diesem ganzen Druck auch aus der Branche zusammenbrechen. Also zum Beispiel Avicii oder Amy Winehouse. Mhm. So, wenn man jetzt hier mal mit Namen arbeiten möchte, die einfach gemerkt haben, auch eben dieser Punkt, den ich letztes Jahr hatte, so, mein Körper kann nur noch bis hierhin und nicht weiter. Ich hatte damals das Glück, einfach selbstbestimmt sein zu können und zu sagen, scheiß drauf, ich kündige jetzt, obwohl ich auch noch keinen neuen Job habe. Das geht ja einfach nicht so leicht, wenn du in dieser Branche bist. So. Und die waren eben auch an dem Punkt zu sagen, ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause. Und diese Pause wurde ihnen einfach nicht gewährt. Und wir wissen ja alle, wie das geendet ist.
Traurigerweise.
So, ich frage mich dann immer, wie hätte es in dem Moment anders laufen können? Ich glaube eben auch die Leute, die da alle mit involviert sind, da rede ich jetzt von Booking, Management, Label und Co., die müssen einfach sensibler auf dieses Thema reagieren. Also hätten sie ihnen damals diese Pause gewährt, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Aber die haben eben den Druck gemacht, nee, du spielst jetzt noch die Tour zu Ende oder du spielst jetzt noch die nächste Tour, du bringst jetzt noch 3 Alben raus, dann kannst du Pause machen und dann ist es aber vielleicht schon zu spät.
Mhm. Ja, und es wird ihnen nicht die Zeit gelassen, sich selbst eben damit zu beschäftigen. Und wenn sie dann was machen, guckt die halbe Welt zu, was sie da machen und warum sie das machen und urteilt dann auch noch drüber. Wie gesagt, das ist einfach dieses, was dadurch entsteht. Wenn man sein Leben so sehr teilt, dann muss man damit leben, dass von außen dann auch so viele Meinungen auf dich einprasseln, Ratschläge teilweise, Leute, die dir sagen, wie du es besser machen kannst oder solltest und dass du Hilfe brauchst und keine Ahnung. Und wo du dir wahrscheinlich als Musiker auch denkst, ja, danke, das weiß ich schon, aber es gibt halt niemanden, mit dem ich darüber reden kann, weil alle dich nur noch als diesen großen Star sehen und nicht mehr in der Lage sind, sozusagen dich mal auf einer privaten Ebene abzuholen, weil man alles von sich öffentlich macht, weil eben die private Seite plötzlich auch zu deiner Künstleridentität dazugehört. Dokus, die es über Amy Winehouse gibt, mit irgendwelchen Aufnahmen, die auf intimste Art und Weise da irgendwie gemacht wurden, wo man sich danach auch fragt, ist das eigentlich cool, dass ich das gerade gesehen habe überhaupt? Also will ich überhaupt mein Idol als Fan dann so sehen, dass die dann so abkacken? Ist es das wirklich?
Ja, wie du schon sagst, so, du brauchst halt unbedingt jemanden, mit dem du da auch auf privater Ebene drüber reden kannst. Also sei es deine Familie oder sei es deine Freunde. Bei Amy Winehouse war jetzt ja zum Beispiel auch dieser super krasse Fall, dass auch ihr Vater sie so krass bedrängt hat. So, sie hat dann da schon ihre Auszeit auf Hawaii, war das, glaube ich, gemacht. Und der Vater hat dann da noch Leute rangeholt, damit sie Fotos macht mit irgendwelchen Menschen, weil der es einfach auch null akzeptiert hat. So, du brauchst einfach diesen Halt und dass du dich Menschen anvertrauen kannst und dass diese Menschen dann in dem Fall auch für dich da sind. Und genauso bist du aber eben auch von diesen Strukturen abhängig, dass du jetzt dein Label nicht verlieren darfst.
Richtig, ja.
Dass tausende Jobs und Kosten daran hängen, wenn du jetzt eine Tour plötzlich absagst. Also es ist halt wirklich so, du musst diese Waage finden, ne?
Und auch immer noch die Verantwortung natürlich den Fans gegenüber, die man eigentlich nicht hat, weil hey, wenn ich nichts mehr mache, dann Pech gehabt. Aber man weiß ja schon auch, dass eben, also als eine Amy Winehouse weiß man, dass da Menschen dranhängen, die die Songs benutzen und brauchen und dich als Künstler und als Idol auch brauchen, um sich da irgendwas rauszuziehen. Und wenn das dann plötzlich auch ein Ende findet, kann das ja auch nochmal ein Element sein von wegen, oh Gott, ich kann da jetzt nicht, ne, aufhören, keine Ahnung.
Aber auch da ist es ja so, dass was bringt es den Fans, dass du so lange weitermachst, bis du umkippst oder ja, dein Leben endet? Weil dann kannst du deinen Fans auch gar nichts mehr geben.
Ja, so. Ich glaube, das, über sowas kann man dann, glaube ich, einfach nicht mehr nachdenken, weil du irgendwo so krass aufgehängt bist zwischen eben wieder öffentliche Erwartungen, dann deine eigene Erwartung an dein eigenes Leben, dass du dann aber nicht selbstbestimmt führen kannst, weil du dich nicht nach draußen trauen kannst vor die Tür, weil dann gleich 50 Leute da rumhängen, die irgendwas von dir wollen. Dein Label, das eine Abhängigkeit irgendwie erzeugt und sagt, pass auf, wenn du nächstes Jahr keine Tour spielst, dann rechnet sich das nicht mehr und wir müssen dich droppen oder so. Ich glaube, das sind einfach wirklich dann Elemente, die alle so stark auf dein Privatleben einwirken, weil du es nicht mehr getrennt bekommst. Es ist nicht wie in einem Bürojob, wo du morgens um 9 hingehst und du kommst abends um 6 raus, die Tür ist zu, du hast Feierabend, du kriegst vielleicht mal einen blöden Anruf nach der Arbeit oder musst was machen, aber grundsätzlich hast du eine Trennung zwischen Privat und Arbeit. Das gibt es in der Musik nicht. Ne? Also wenn ich mir angucke, eine Amy Winehouse, die von allen Seiten so heftig gehypt wurde, Kurt Cobain, der von allen Seiten so hart gehypt wurde, obwohl der mehr als Probleme hatte. Das sind ja dann auch Persönlichkeiten, die herausstechen, weil sie eben schon nicht so richtig normal sind. Da führt halt keiner ein normales Leben und insofern ist das, glaube ich, ab einem gewissen Level gar nicht mehr vermeidbar, dass man da nicht klarkommt, sondern du bist in einer völlig anderen Welt, in einem völlig anderen Kosmos, den du vorher nie kennengelernt hast, vielleicht in der Form nie wolltest und es wird aber sozusagen mit dir gemacht, auch durch die Industrie, die dann weiter pusht und sagt, komm, das nächste Album machen wir Platin draus.
Aber ich möchte gerade da nochmal auf den Punkt zurückkommen, warum soll ich denn öffentlich zeigen, wie schwer es eigentlich ist als Künstler? So, ich denke, wenn vor allem auch die Konsumenten und Konsumentinnen abgeholt werden würden, also die haben ja keine Ahnung, wie diese Musikbranche eigentlich aussieht und was da eigentlich hinter den Kulissen passiert und was damit zusammenhängt, ja? Mhm. Wenn du die aber damit abholen würdest, würden sie dich vielleicht also aus ihrer eigenen Motivation viel mehr unterstützen, weil es kommt nun mal heutzutage auf diese Unterstützung der Fans an. Also kam es schon immer an. Früher mussten die deine Platten kaufen, heute müssen die dich streamen und dir überall folgen. Mhm. So, aber das würde vielleicht noch einfacher funktionieren, wenn mal überall thematisiert wird, wie die Lage eigentlich ist und wie wichtig das ist, um eben auch in der Zukunft noch Musik von der absoluten Lieblingsband hören zu können und dass die Band nicht aufhören muss oder auseinanderbricht oder jemand stirbt oder krank wird.
Mhm, ja, definitiv. Und dieser Punkt, dass man das supporten muss und dafür auch erstmal wissen muss, dass es schwierig ist, ist total valide. Aber nichts, wo ich sagen würde, das muss man halt permanent machen. So, ich könnte mir zum Beispiel super gut vorstellen, wenn wir jetzt mit Berlin Syndrome ein neues Album schreiben oder eine neue EP, whatever das ist, ne, auch das überhaupt schon festzulegen, ist ja wiederum so ein Punkt, was ist die Erwartungshaltung, was wollen die Leute sehen, was willst du selber irgendwie machen. Wenn man sich das überlegt hat und wenn man dann was hat, was man wirklich veröffentlicht, in dem Moment zu sagen, hey Leute, wir waren jetzt ein Jahr irgendwie weg vom Radar, aber es war total fein.
Aber auch da ist es wieder so, du hast dann in dem Moment eigentlich keine Grundlage. Also ja, ihr habt eure Leute, die euch richtig krass unterstützen, wo ich auch immer wieder sagen muss, wie toll das ist, dass solche Leute hinter euch stehen. Aber es ist eben auch nicht die große breite Masse.
Natürlich nicht, ja. Aber das ist ja, wie gesagt, was damit rechnen wir auch, ne? Jeder weiß heutzutage, dass wenn ich nichts poste, dann kommt der Algorithmus irgendwann um die Ecke und sagt, nö, jetzt zeige ich auch nichts mehr, wenn du mal was postest.
Ich will jetzt aber mal kurz von diesem Online-Thema weg, weil wir jetzt da schon wieder gelandet sind.
Ja.
Es gibt ja auch noch das Szenario, was Konzerte mit einem machen. So, also als Künstler, der auf der Bühne steht. Es ist ja nichts Neues, dass wenn man ein Konzert spielt, dass da einfach wahnsinnig viel in dir drin passiert, was Adrenalin und Co. angeht, und dann gehst du oft als Band nach einem Konzert in dein Hotelzimmer, bist allein in deinem Zimmer und das große Tief und die große Depression für diesen Tag kommt. So ist auch ein Thema, was super, super, super schwierig ist, aber wie ist denn das jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo du als Band oder Musiker, Musikerin gar nicht auftreten kannst und gar nicht dieses Hochgefühl hast, gar nicht dieses direkte Feedback von Fans hast? Und vor allem ist es eben auch etwas, was man ja als Musiker auch mit am liebsten macht. Also klar, es gibt wahrscheinlich auch viele, die...
Finn Kliman.
Naja, der tritt ja nicht auf. Es gibt auch viele, die wahrscheinlich auch sich schon viel selbst daraus ziehen, Songs zu schreiben, Musik machen zu können den ganzen Tag. Aber es ist eben auch dieses Feedback, was du ja brauchst.
Stimmt schon, ja. Also es verschwindet halt in den Wohnzimmern, so plump gesagt. Ne? Man weiß halt nicht, was dann mit der Musik passiert, die man macht. Und auf dem Konzert kriegt man, wie du schon sagst, genau diese Rückmeldung. Ich zum Beispiel kann nur sagen, dass ich das sehr vermisse. Die letzte Tour war ja auch Anfang des Jahres jetzt, im Januar. Das war für mich sowieso ein strategisch sehr wichtiger Zeitpunkt dieser Tour, weil eben ich auch im Job tatsächlich nicht so eine einfache Zeit hatte damals im ausgehenden letzten Jahr. Und diese Tour für mich dann die Möglichkeit war, endlich mal wieder ein bisschen Kraft überhaupt zu schöpfen und da so Wertschätzung auch zu erfahren auf diese gewisse Art und Weise. Also da kann ich nur zustimmen. Es ist absolut ein Thema von Mental Health, wenn du dann diese Wertschätzung bekommst für das, was du da tust. Weil du auch weißt, dass die Leute eben dann Geld dafür ausgeben, um dahin zu kommen. Und das ist in keiner Weise irgendwie Arbeit, sondern du bist halt mit Leuten dann da unterwegs, die du gerne hast, deine Band im besten Falle. Da gibt es bestimmt auch andere Beispiele. Aber du hast sie halt gerne und verbringst viel Zeit mit denen und kannst über Gott und die Welt sprechen. Abends spielst du halt ein cooles Konzert, wo die Leute daran Spaß haben und siehst halt, dass das, was du machst, auch einen positiven Impact hat auf andere, ne? Und es eben nicht nur darum geht, etwas zu machen, das zu veröffentlichen und dann ist es irgendwo in der Ecke verschwunden. Dass das nicht mehr da ist, ist halt echt schwer. Ein Konzert, egal ob als Zuschauer oder als Musiker, ist halt immer was völlig anderes.
Das ist ja vor allem auch ein Ding, wenn wir jetzt wieder auf die Newcomer zurückkommen, wodurch die ja überhaupt in die Öffentlichkeit treten können. So, also ich habe viele Bands schon auf Platte gehört, die haben mich nicht überzeugt. Ich habe sie live gesehen und war plötzlich so, wow.
Ja.
Oder auch eben dieses Support-Band sein für eine größere Band und dadurch die gleichen Fans abzuholen, dadurch wieder neue Fans zu kriegen. Ihr habt auf euren Konzerten eure Platten verkauft. So, es ist ja jetzt, muss man ja auch mal so sagen, es sind ja jetzt wenige Leute, die irgendwie online eure Platten kaufen, sondern es passiert ja bei den Konzerten.
Letztlich auch, wie gesagt, dieses ist wie so ein kleiner Mini-Erholungsurlaub, wenn du dann so ein Festivalwochenende unterwegs bist und zeltest da vielleicht sogar noch.
Ich dachte immer, man braucht danach erst Urlaub nochmal.
Ja, nee, aber das sind wie gesagt zwei Dinge, die mir hart fehlen. Also zum einen als Zuschauer, das würde ich allein schon mal wieder feiern, mir einfach ein gutes Konzert zu geben, vor der Bühne zu stehen und zuzugucken, aber auch die andere Seite da auf einer Bühne zu stehen und mal wieder Krach machen zu können.
Ja, und auch eben dieses Feedback zu bekommen. Also ich merke das schon auf einer anderen Ebene. Ich gebe in meinem Job auch viele Workshops für die Kollegen und muss das ja jetzt auch gerade über Videocall machen. Und wie das gerade so bei den Videocalls ist, man bittet alle anderen darum, sich stumm zu schalten, damit überhaupt die Person gehört wird, die gerade einen Vortrag hält. Und ich versuche das ja auch mal ein bisschen locker zu machen und mache dann hier mal einen Witz oder da mal einen Witz und es kommt halt kein Feedback. So, ich sehe die anderen nicht, wenn ich meine Präsentation teile und ich höre auch nichts. Ich denke dann auch mal so, ich rede mit der Wand und ich höre einfach nicht mal so oder ich sehe nicht in ihren Augen, dass sie das jetzt auch gerade witzig fanden oder dass sie es gerade interessant finden oder dass sie überhaupt noch da sind. Hören sie mir überhaupt zu oder sind sie zwischendurch schon aufs Klo gegangen oder lackieren sich ihre Fingernägel oder machen sich was zu essen nebenbei?
Das Schlimmste an all dem ist nicht, dass es nicht existiert. Dass wir das gerade nicht machen können, das wäre vollkommen in Ordnung, wenn wir wenigstens wüssten, wie lange das so ist.
Das ist auch, glaube ich, das Problem. Sämtliche Bands und Künstler haben ja ihre Touren verlegt. Und du weißt ja eigentlich nicht, ich meine, viele haben es ja auch an Anfang nächstes Jahr oder Frühling verlegt. Oder
wir haben unsere jetzt auf genau denselben Zeitraum. Wir wollten jetzt November, Dezember eigentlich auf Tour gehen, haben aber gesagt, das ist in keiner Weise vernünftig, das zu machen und haben es deswegen jetzt erstmal auf Ende nächsten Jahres geschoben. Und
ja, wo ja auch keiner weiß, ob es da passieren kann, ob es da stattfinden kann. Das kann man einfach in der aktuellen Lage nicht sagen. Ich glaube, das ist auch das, womit ja jeder zu kämpfen hat, dass es einfach so eine unsichere Zeit ist und keiner weiß, wann und wie es sich ändern wird. Ich möchte nochmal auf einen letzten Aspekt zu dem Thema zu sprechen kommen. Und zwar kenne ich das jetzt so in meinem Umkreis, dass da viele Musiker und auch Musikerinnen sind, die sowieso schon von ständigen Selbstzweifeln geplagt sind. Also du schließt dich irgendwie 2-3 Tage ein, bastelst an einem Song. Und das ist ja auch bei anderen kreativen Sachen so. Also ich kenne das ja von mir selbst auch, ob ich jetzt male oder was auch immer tue, dass man denkt, ey, ich habe heute nur Scheiße gemacht. Ich habe meine ganze Zeit vergeudet, das ist einfach nur Kacke. Und klar kommt dann vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag wieder so das Hoch, oh, jetzt finde ich es doch wieder geil. Aber man ist ja mit sich selbst oder viele Menschen sind mit sich selbst super, super kritisch. Und gerade bei so einer Sache ist das ja auch total gefährlich.
Dass man sich selbst gegenüber zu kritisch wird, meinst du?
Ja, dass man dadurch einfach auch so viele Tiefs hat und vielleicht auch eine Depression rutschen kann, weil man denkt, ich kriege ja einfach gerade nichts auf die Ketten. Also du hast ja auch irgendwie den Druck, du willst ja auch Musik schreiben und Musik rausbringen und hast dann ein paar Tage, an denen es scheiße läuft oder denkst einfach, ich kann ja gar nichts.
Ja, und dann kommen wiederum von außen Menschen, die sagen, ja, jetzt ne, musst du dich mal zusammenreißen, mach mal wieder was und so und kommt mal aus dem Knick und lass das mal nicht einschlafen. Was dann ja auch nicht dazu führt, dass man das leichter von der Hand bekommt, sondern im Gegenteil, was wiederum Druck aufbaut, weil es wieder Erwartungshaltung ist.
Das ist halt das Problem mit der Kreativität, die lässt sich halt nicht erzwingen. So, mein Job ist ja auch zum Teil kreativ und wenn ich dann mal so diesen einen Stundenblock in meinem Terminkalender frei habe, wo ich sage, ah, hier kann ich endlich mal kreativ auf der Kampagne rumdenken, ja, geht halt nicht. Also es muss halt irgendwie ja auch gerade, dein Kopf muss ja auch frisch dafür sein und bereit dafür sein, du musst eben gerade eine kreative Phase haben, die dann eben natürlich durch solche Auszeiten gefördert werden kann. Gerade wenn du mal woanders bist, was jetzt natürlich auch gerade schwierig ist, kriegst du ja wieder Inspiration aus ganz anderen Dingen. Also du musst einfach Wege finden, wo du Inspiration findest. So, das kann ja alles Mögliche sein. Es kann sein, dass es beim Joggen ist, wo dir irgendwie eine gute Idee kommt. Oder eben bei anderen Dingen. Du siehst eine Kunstausstellung, das inspiriert dich. Du gehst einfach durch die Stadt spazieren, schaust dich um, das inspiriert dich. Oder du gehst eben gerade durch eine super harte Phase, die du dann vielleicht auch mit Musik oder mit einer anderen kreativen Geschichte irgendwie verarbeitest.
Auch da wieder so meine Einstellung, dass ich sage, man darf sich das nicht so zu Herzen nehmen als ein einmaliges Ding, das man dann irgendwie hat. Wenn du dir einmal etwas erkämpft hast, irgendwie auf ein gewisses Level, dass man dann riskiert, das zu verlieren, nur weil man mal nicht sich so verhält, wie man das im Rest der Zeit gemacht hat, dass man viel rausgebracht hat oder viel geschrieben hat oder viel sichtbar war. Ja, dann muss man sich eben ins Gedächtnis rufen. Wie viele Leute gab es denn, die 5 verschiedene Bandprojekte haben, bis sie dann irgendwann mal gesagt haben, jo, jetzt allein, jetzt was vollkommen anderes, damit mache ich weiter und das hat funktioniert. Oder wie viele Künstler gab es, die über Jahre eine Pause gemacht haben, Bands, die am Hochpunkt ihrer Karriere waren, auf Stopp gedrückt haben, kommen nach 10 Jahren wieder, droppen ein Album und die Leute feiern das plötzlich und sagen, jo, geil.
Das ist ja aber auch das Ding. Du redest immer so viel von Druck von außen. Es gibt aber auch Menschen, wie ich zum Beispiel, die sich sehr viel Druck von innen machen. So, ich bin so wahnsinnig ehrgeizig und habe einfach, ja, so Vorstellungen, was ich leisten muss und wie ich das leisten muss. So. Und nur dann bin ich zufrieden.
Aber wofür musst du es leisten? Also das ist ja die Frage. Was
ist das Ding,
absolut. Das, was du machst, was ist dann das Ergebnis daraus?
Ja, absolut. Ich meine nur, dass es ja auch einfach viele Leute gibt, die das schon in sich drin haben. Ich habe das auch in mir drin. Das hat zum einen einfach mit unserer Gesellschaft zu tun, wie wir aufgewachsen sind. Es hat mit unserer Erziehung zu tun. Es hat wahnsinnig viele Gründe. Auch mit unserer Persönlichkeit zu tun. Es hat so viele Gründe. Und auch da muss man das eben erstmal erkennen, um an sich selbst arbeiten zu können und seine eigenen Gedanken einfach leiten zu können und beeinflussen zu können. Das ist ja auch eine krasse Arbeit mit dir selbst und mit deinem Geist.
Trotzdem glaube ich, dass man immer das Element hat, das einen dazu bringt, so zu denken. Weil, also sagen wir mal, das Ziel, das du dir gesteckt hast und das du erreichen willst, das ist jetzt sozusagen das Ziel, worauf du hinarbeitest. Wenn du auf dem Weg dorthin nicht den gewünschten Erfolg hast und dieses Ziel nicht in absehbarer Zeit zu erreichen scheinst, dann ist es einem, glaube ich, egal, solange, also mutmaße ich jetzt mal, solange man sein Leben in normalen Verhältnissen leben kann. Erst wenn dieser fehlgeschlagene Weg anfängt, dich einzuschränken in deinem Leben, dass du entweder kein Geld mehr hast, deine Miete zu bezahlen, dass du vielleicht soziale Kontakte verlierst, weil Leute sich denken, ach komm, mit dem Dulli mache ich nichts mehr. So, ich glaube, erst wenn es solche Einschnitte hat in deinem privaten Bereich, dann fängt man an, sich Druck zu machen. Aber wenn dieser Druck nicht da ist, würde ich denken, muss man sich darum keine Platte machen und sich nicht sozusagen sagen, oh shit, weißt du, ich bin Oberarzt im Krankenhaus und habe ein krasses Jahreseinkommen, ein Haus und Kinder und bin eigentlich glücklich, dann ist mir das doch scheißegal, ob ich in 3 oder 4 oder 10 Jahren mit meiner Band Erfolg habe. Dann gibt's da keinen Druck und den mache ich mir dann eigentlich auch nicht.
Ich finde es total toll, dass du so an dem Punkt bist und ich kenne dich ja auch privat so gut, dass ich weiß, dass du dir da persönlich diesen Stress nicht machst. Ich finde es aber auch falsch zu sagen, dass man sich erst Druck auch von innen macht, wenn die Existenz davon bedroht ist. Weil meine Existenz ist nicht bedroht und ich weiß, dass das einfach mein Handlungs- und Gedankenmuster einfach meines ganzen Lebens ist und ich da richtig hart dran arbeite. Fangen wir doch einfach mal so an. Es wird jetzt hier, also ich möchte nicht, dass es ausartet. Das sind jetzt hier vielleicht schon mal kurz so abschließende Worte zu dem Thema. Also ich habe wahnsinnig hohe Anforderungen an mich selbst. Ich kann auch nicht genau sagen, wodurch wurden die ausgelöst. Aber ich weiß, dass es ein Punkt war, dass ich schon in meiner Kindheit sehr viel Anerkennung für gute Noten bekommen habe.
Der Klassiker.
Der Klassiker. So, du hast Anerkennung bekommen, wenn du performt hast. Genauso überhaupt, dass du in so einem Notensystem irgendwie bewertet wirst, ja. Du kriegst auch in der Schule Anerkennung von Lehrern, von Mitschülern vielleicht weniger, weil die denken, du bist ein Streber. Aber du kriegst irgendwie Anerkennung und das gibt dir ja ein Hochgefühl. Diese Anerkennung von anderen Leuten, auch von Mama und auch von Papa. So, und so wird ja schon dein Gehirn einfach dahingehend trainiert, wenn ich performe, wenn ich gute Leistungen bringe, wenn ich vielleicht auch sogar heraussteche, weil ich bessere Leistungen als die anderen bringe, dann gibt mir das was Gutes, weil ich kriege diese Anerkennung, die gibt mir ein Hochgefühl.
Und stopp. Das ist nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist genau der Druck von außen, dass man danach strebt, von jemand anderem Anerkennung zu bekommen für das, was man selber tut. Darum sollte es ja einem nicht gehen. Also wenn wir um das Thema Musik sprechen, denke ich, sollte es darum nicht gehen. Das ist ein Effekt, der dadurch kommt, der mir dann ermöglicht, mein Leben davon finanzieren zu können. Aber ich als Musiker arbeite nicht darauf hin, einen Song zu schreiben, der den Leuten gefällt, sondern ich möchte einen Song schreiben, der in erster Linie mir hilft, um meine Scheiße zu verarbeiten, die ich in meinem Kopf habe. Und wenn das dazu beiträgt, dass anderen Leuten das was mitgibt, ist das super. Aber ich würde mich deswegen nicht kaputt machen und sagen, oh fuck, ey.
Ich bin da absolut bei dir, dass man das nicht tun sollte. Ich möchte nur sagen, dass viele von uns schon aus der Kindheit heraus darauf programmiert sind. So, und diese Handlungsmuster und Gedankenmuster kann man nicht so einfach abstellen. Generell möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, wir haben jetzt so viel von Problemen gesprochen, dass ich auch irgendwie nochmal ja, mit ein paar Tipps um die Ecke kommen möchte.
Unbedingt, ja.
Also auf jeden Fall ist es super wichtig, auf sich selbst aufzupassen und eben auch in sich selbst hineinzufühlen. Ich zum Beispiel habe das ganz, ganz lang gar nicht gemacht. Ne? Ich habe mich super krass gestresst, habe irgendwie 60 Stunden die Woche gearbeitet, nebenbei meine ganzen privaten Projekte gemacht und habe nie mal so in mich hineingefühlt, ey, das ist mir eigentlich alles gerade zu viel. So, sondern wirklich irgendwie mindestens einmal am Tag in sich hineinführen, wie geht es mir gerade? So einfach auch für sich selbst einen Ausgleich zu finden. So, ja, klar, für mich ist es Meditation und Yoga, das ist es natürlich nicht für jeden, aber irgendeine Art des Ausgleiches finden, der nichts mit dem Eigentlichen zu tun hat. Also es kann natürlich Sport sein, es kann für Leute, die nicht beruflich Musik machen, kann Musik ein Ventil sein, es kann irgendwas Kreatives sein, dass man gern fotografieren geht, dass man draußen spazieren geht mit Hund oder auch wenn man keinen Hund hat. Also irgendwie einen Ausgleich finden, der einem selbst hilft und gut tut und sich diese Zeiten dafür auch ganz bewusst zu nehmen.
Was ist dein größter Ausgleich in solchen Phasen? Also wenn du eine Sache benennen solltest, die dir mit Sicherheit immer hilft, aus dem Loch rauszukommen?
Es ist definitiv Yoga. Also muss ich so sagen, ich weiß, es ist nicht für jeden was, aber wenn ich jetzt auch einen super stressigen Arbeitstag habe und ich werde dann auch innerlich richtig unruhig und mein Kopf geht nicht aus, dann habe ich da irgendwie so diese eine Stunde, das ist ein Moment ohne Telefon, ohne Computer, generell ohne Bildschirme. Es ist ein Moment für mich, wo, es sind ja auch verschiedene Techniken, ne? Also es ist ja wirklich so, dass gewisse Yoga-Stellungen, denen werden ja auch gewisse Wirkungen zugesagt, genauso wie auch diese Atemtechniken beim Yoga, also generell Atemtechniken können halt sehr helfen, dich zu beruhigen. Und es ist wirklich so dieses eine Stunde lang nur auf mich und auf meinen Körper fokussieren, ohne drauf zu gucken, was gerade auf meinem Handy passiert. So, das ist es bei mir. Es ist jetzt aber kein Tool, was für jeden funktioniert. Aber eben so eine Art Ausgleich muss man finden. Und wenn man das gefunden hat, sage ich euch, das ist das Beste der Welt. Weil immer wenn du merkst, du bist gerade vielleicht bald wieder an so einem Tiefpunkt oder an so einem Punkt, wo du dich wahnsinnig gestresst fühlst, musst du einfach nur auf dieses Tool zurückgreifen. Und das ist vielleicht eine Stunde mal an deinem Tag oder ein, zwei, drei Stunden in der Woche. Also ich kenne ja auch dieses Argument, da habe ich keine Zeit für. Aber da muss man sich eben Zeit für nehmen.
Für die meisten Musiker ist das entweder eine Kippe oder irgendwelche Drogen wahrscheinlich.
Ja gut, Drogen sind jetzt auch keine Lösung. Ja, aber auch um nochmal auf das Thema vorhin zurückzukommen. Wenn man merkt, es geht einem nicht gut, sich einfach irgendjemandem anzuvertrauen. Und wenn man aber vielleicht auch Angst davor hat, mit jemandem zu reden, der einem nahesteht, ist es auch wirklich, es gibt so viele Telefonnummern, wo man sich melden kann, wo man reden kann. Das klingt total bekloppt oder auch vielleicht banal, aber das kann einen riesen Impact haben. Jahrelang, jahrzehntelang hat da niemand drüber gesprochen. Wenn man gesagt hat, man hat Depression oder man hat eine psychische Erkrankung, ja, dann ist man ja verrückt. Und was ist denn das für ein Mensch? Der hat sich ja nicht im Griff. Oder das war ja super negativ behaftet. Und dadurch, dass es mehr in der Öffentlichkeit ist und dadurch, dass du auch siehst, wer daran erkrankt, weil auch Erfolg und Geld ist einfach nicht alles. So, und auch diese Menschen sind nicht davor irgendwie gewahrt, dass sie eine psychische Erkrankung bekommen. Und das ist einfach auch für mich Aufklärungsarbeit, es auch auf Social Media zu zeigen und zu thematisieren.
Da gibt es ja sicherlich auch 100.000 verschiedene Wege und bei jedem, absolut, der nutzt das anders, der kommuniziert andere Sachen und geht da anders in die Tiefe. Ich würde mal mein Fazit an dieser Stelle ziehen und sagen, dass Musik auf jeden Fall eins der stärksten Mittel ist, um überhaupt an seine eigenen mentalen Zustände irgendwie ranzukommen. Ich glaube, Musik kann sehr, sehr viel mit einem anstellen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also jeder kennt diese Momente, wenn man allein schon einen Song hört, den man vor 15 Jahren irgendwie mal gehört hat und dann plötzlich kommt diese eine Erinnerung wieder hoch an diese Situation. Also was für einen tiefen Einfluss Musik auf unsere Psyche nimmt. Und insofern, ja, mein Tipp ist, wenn man sich gerade mal nicht so richtig klar ist, wo der Weg lang gehen soll, schnappt euch einfach mal so ein paar richtig gute Songs, packt die in eine Playlist, hört die durch. Und denkt einfach mal darüber nach, so wie Jenny das macht beim Yoga, abzuschalten, einfach mal nur Musik zu hören und sich zu überlegen, was ist da so der Inhalt und was macht die Musik mit mir und einfach mal Abstand zu nehmen von diesem ganzen Kram, den man sonst so um sich rum hat.
Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir zum einen so lange darüber reden. Also es ist ja ein riesiges Thema. Wir haben auch, glaube ich, beide lang nicht das gesagt, was wir dazu hätten sagen können. Einfach von der Fülle her. Und ich fühle mich gerade noch nicht so, als hätten wir das Thema so richtig abgeschlossen, aber ich glaube, wir haben das erstmal ganz gut betrachtet.
Auf jeden Fall. Und das, was wir jetzt noch betrachten müssen in alter Tradition, ist die Playlist. Und da bin ich mal gespannt, bei dem Thema wirst du jetzt ja bestimmt ein paar Songs parat haben, ja, die für dich auch einen großen Effekt haben, ne, in Sachen Mental Health Care. Das fände ich ja ganz nice.
Tatsächlich habe ich das jetzt gar nicht so thematisch aufgebaut. Soll ich anfangen, ja? War ja klar, du musst noch deine Songs suchen wahrscheinlich.
Ich muss erst nochmal Spotify öffnen, aber ich weiß schon, welche ich möchte.
Ich hätte heute tatsächlich mal drei, wobei ich sagen muss, dadurch, dass du mich jetzt anfangen lässt, hast du ein großes Problem, weil einen Song wollen wir bestimmt beide reinpacken.
Dann fange ich jetzt schon mal als Erste an. Und zwar, ich habe Wolf Alice zum Beispiel mit dem Titel Bros, ist einer, der so einen Effekt auf mich hat, wenn ich den höre, das zieht mich aus jedem Loch raus, in dem ich gerade stecke. So, das ist so ein Song, den mache ich mir morgens an, wenn ich aufstehe und verschlafen bin, dann mache ich den an und 10 Minuten
also
später
immer.
Geht's mir gut. Ja. Der zweite Song ist von einer Band, die ich vorher noch gar nicht kannte, der ist mir auch in einer Playlist untergemogelt worden, ist von der Band The Twilight Sad. Und der Song heißt There's a Girl in the Corner. Und da würde ich euch bitten, achtet einfach mal drauf, wie krass nice der Typ mit dem R rollt, wenn er singt. Sehr schön.
Bist du jetzt schon fertig?
Ich bin jetzt schon fertig.
Gut, dann haben wir uns nicht überschnitten. Ich finde es schön, dass du alte Songs reingepackt hast, denn ich habe nur neue Songs für die Playlist. Zum einen, das ist jetzt der Song, wo ich dachte, dass Robert den auch reinpackt. Dann Woodkid hat ein neues Album. Ich habe Woodkid damals schon richtig, richtig doll gefeiert. Ich muss sagen, ich habe es nicht mitbekommen, dass da jetzt ein neues Album draußen ist, sondern du hast mich darauf aufmerksam gemacht. Und welcher Song mich richtig krass emotional geflasht hat, war der Opener des Albums, nämlich Goliath. Und dann kam jetzt ganz frisch am Freitag ein neues Album raus von einer meiner Lieblingsbands, Nothing But Thieves. Oh, ist auch so der schwierigste Bandname, den man, glaube ich, als Deutsche aussprechen kann.
Aber hat gut geklappt.
Hat gut geklappt, okay. Das Album heißt Moral Panic und ich würde auch den gleichnamigen Song in die Playlist hauen, weil ich den richtig, richtig, richtig nice finde. Und einfach nur, damit wir auch nochmal was ganz anderes mit in der Playlist haben, packe ich einen Song rein, der ist schon ein bisschen älter und zwar von Wolf and Moon, Newcomer Band und der Song heißt Eyes Closed, ist ein bisschen The XX angehaucht und ja, finde ich sehr, sehr nice.
Cool, dann haben wir jetzt, glaube ich, so die erste Folge nach wie vielen Monaten erfolgreich hinter
7
uns gemacht.
7 Monate,
ja.
Lange Sommerpause.
Definitiv, also Jenny, ich danke dir ganz herzlich für diesen wunderbaren Podcast heute und wir würden uns freuen, wenn ihr in baldiger Zukunft wieder reinhört. Wir legen uns einfach nicht fest, wann das ist. Ne? Stichwort sich Freiraum lassen.
Ja, sehr gut. Sehe ich auch so. Genießt euren Morgen, Tag, Abend, wann auch immer ihr uns zugehört habt und diskutiert gern auch wieder mit uns mit auf Social Media. Ich glaube, es gibt so viele Meinungen, so viele Erlebnisse, so viele Themen rund um dieses eine große Thema, dass wir das einfach noch weiterführen können, gerne.
So ist es. Und meine letzte Bitte ist, bleibt gesund und tragt eine Maske.
Und passt auf euch auf.
Abstand und Hände waschen. Ciao, ciao.